Ich habe Bruder Wicke nicht gesagt, worüber ich heute Abend reden will. Und er hat den Text schon gelesen. In Matthäus 28. Geht hin, Vers 19, und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich habe ihm das nicht gesagt. Weiß nicht, wo er das her hat. Vielleicht hat der Herr ihm das aufs Herz gelegt. Vor dem wir beginnen, lasst uns noch einmal die Augen schließen, unsere Häupter beugen und beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns das geschenkt hast, dass wieder nach diesen 2 Jahren wir hier an diesem Ort sein können. Sei du in unserer Mitte. Du hast bei der Hochzeit zu Kana das schlichte Wasser verändert in Wein. Das war das erste Wunder, das du geschafft hast. Das zeigt uns, dass wenn du gegenwärtig bist, dann machst du alles neu. Schlichtes Wasser kannst du verändern. Wir bitten dich, dass du auch unser Leben vollkommen, total veränderst. Durch deine große Kraft, mit der du alles geschaffen hast. Auch als die Welt ein Tohuwabohu war, ein Durcheinander, hast du neues Leben und Ordnung geschaffen. Wir danken dir, dass du heute noch der Gleiche bist und bitten dich, dass du uns gnädig sein wollest in dieser Abendstunde. Amen. Dies ist der Befehl des Herrn Jesu an seine Jünger, geht hin in alle Welt, zu allen Nationen und lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Er hat nicht gesagt, lehret sie zu wissen, sondern zu halten. Um zu wissen ist eine Sache, um zu halten eine ganz andere. Und der Schwerpunkt liegt darin, dass wir den Menschen lehren zu wissen. Vielleicht haben wir zum großen Teil versagt in der Christenheit. Wir haben die Menschen gelehrt und die Jugend gelehrt zu wissen. Ein Mann sagte, lehre die Jugend das Wissen ohne Christus im Herzen, dann werden sie zu klugen Teufeln. Und das müssen wir erkennen in der Welt heute. Das Wissen, das bläht auf. Und ohne Gott im Herzen wird der Mensch nur ein Werkzeug des Satans. Die Schwarzen zum Beispiel. Die Schwarzen Afrikaner. Das gibt kein Schwarzer, der Atheist ist. Wenn sie auch rohe Heiden sind, glaubt an ein jede an Gott. Aber heute gibt es Schwarzen, die Atheisten sind. Wieso? Das sind die, die zu den Universitäten gegangen sind, die geschult worden sind von weißen Professoren. Das ist schauderhaft. Aber das ist eine Tatsache. Das Wissen ohne Gott wird zum Fluch. Der Herr gebot seine Jünger, geht hin, lehret sie zu halten. Unsere Nachbarin in Südafrika war die Tochter eines Missionaren. Sie ist neulich gestorben, war in den 90er Jahren alt. Ist dort in Afrika geboren, mit den schwarzen Kindern aufgewachsen, mit den schwarzen Mädchen. Und dann hat sie geheiratet. Und die war sozusagen eine sehr ernste Christin. Ernste, die Familie Kirchenmenschen. Immer wieder wenn sie mit Menschen war, lehrte sie die Menschen die 10 Gebote. Und wenn die im Garten arbeiteten oder auf dem Feld oder im Haus, dann mussten sie stets und ständig die Gebote lehren. Jede musste die 10 Gebote auswendig kennen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Das wurde eingebaut. Aber ich weiß von keinen Leuten, die mir stahlen und mir logen als ihre Menschen. Das war ihnen ein Witz. Das kannten sie alles auswendig. Sie konnten anderen Menschen dieses vorpredigen. Andere Menschen die Gebote lehren. Du sollst nicht lügen und sie lüchten. Du sollst nicht töten und sie töteten. Du sollst nicht Ehe brechen und sie brachen die Ehe. Also, das Wissen ist eine Sache. Das ist aber nicht genug. Und das war nicht der Auftrag Jesu Christi, dass wir Menschen lehren zu wissen, sondern lehren zu halten. Das Wissen ist gut, aber es genügt nicht, wenn das Halten nicht gegenwärtig ist. Lehret sie zu halten. Ein letzter Punkt über das Wissen, was aber katastrophal ist, wenn das Halten nicht dabei ist. In Südafrika hatten wir einen jungen Mann, der Peter heißt. Der Peter wohnte in Kapstadt. Ein sehr begabter, kluger junger Mann. Er ist vor einiger Zeit gestorben. Er war ein Opfer der Seuche AIDS. Da haben Sie wohl schon von gehört. AIDS. Peter, der sagt auf seinem Sterbelager, es wurde ihm aber sehr schwer. Die Menschen werden so schwach, schließlich sind sie nur noch Haut und Knochen. Sie können keinen Finger mehr rühren am Ende, bis der kalte Schweiß aus ihrer Stirn bricht. Seine furchtbare Seuche, sagte er, ich habe alles über AIDS gewusst. Ich habe ein Studium von AIDS gemacht. Ich habe jedes Buch, jeden Artikel gelesen über AIDS. Da ist nichts, was ich nicht von dieser Krankheit und über diese Krankheit wusste. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie so nah war. Ich habe sie betrachtet als etwas weit weg. Und das nächste war eher ein Opfer dieser Seuche. Und es war der einzige Sohn der Eltern. Sie hatten keinen anderen Sohn. Ihre ganze Hoffnung war auf diesen Sohn. Dieser junge Peter, ein feiger, junger Mann, und wurde zum Opfer von AIDS. Trotz allem Wissen wurde er zum Opfer. Er liegt jetzt ins Grab. Ist vor einigen Wochen gestorben. Wenn Sie diese Menschen hören, was sie sagen, auf dem Sterbelager, dann sollte es kein anderes Opfer des AIDS geben in dieser Welt. Nicht eine. Wir leben in gräuliche Zeiten, aber auch in herrliche Zeiten, wo Gott sich erbarmt und wo Gott sich erweist und wo Gott zu der Menschheit redet. Ob wir wollen oder nicht. Es wird Schluss mit der Hurerei. Schluss mit dem Unmoralischen. Auch für Sie Europäer. Wenn Sie meinen, dass nicht unverheiratet Mädchen und Junge leben zusammen, Gottes Gericht kommt nun darüber. Das ist dem lieben Gott ein Gräuel. Nun kommt Gott, greift ein und der Mensch erkennt, ich muss reinleben. Eine Frau genügt. Träumete ein Arzt in der Schweiz. der hat ein Mittel gefunden gegen AIDS. Und er sagt, das ist 100% aktiv. Und dieses Mittel heißt, er ist nicht mal ein Facharzt, ein gewöhnlicher Arzt, ein junger Arzt. Und dieses Mittel heißt Treusein. Verstehen Sie das? Das bedeutet treu sein. Dann brauchen Sie sich vor dieser Seuche nicht zu fürchten. Also wir leben auch in einer herrlichen Zeit, wo wir kennen müssen. So ist es. Und es gibt nur ein Mittel dagegen, zurück zu Gott und leben nach dem Worte Gottes. Gottes Wort gilt auch heute noch, ob wir wollen oder nicht. Als der Aussatz so schlimm war hier in Europa und die Ärzte nicht ein- noch aus wussten und sie fürchteten, dass Europa ausgewischt wird vom Erdboden, da haben manche Ärzte tolle Sachen gesagt. Der eine sagt, sie wollten die Ursache der Krankheit wissen. Da sagte der eine, das kommt von Zwiebelessen, zu viel Zwiebel. Ein anderer sagt, zu viel Pfeffer, nicht so viel Pfeffer aufs Ei und aufs Fleisch. Ganz tolle Sachen, die haben geraten. Der eine sagt dies, der eine sagt jenes. Sie wussten nicht ein noch aus, bis eine sagte, lasst uns die Bibel zur Hand nehmen und hören, was Gott dem Mose befohlen hat wegen dieser Krankheit. Ein Papst in der Zeit, ein Arzt oder einige Ärzte meinten, dass durch Rauch man diesen Aussatz überwinden konnte. Und da wurde ein Papst sehr geräuchert. Und sie sagen, es starb an Aussatz. Da haben die Ärzte auch gesagt, ja, wie ist das denn bloß möglich? Bis sie zurückgekommen sind zur Bibel und haben gesagt, was sagt die Heilige Schrift? Und als sie dementsprechend gehandelt haben, die Schrift sagt, trennt euch von denen. Und sie das getan haben, wurde die Krankheit überwunden und Europa wurde gerettet. Das hat Europa schon vor Jahrhunderten gelähmt, aber vielleicht vergessen. Und jetzt müssen wir teuer dafür bezahlen. Zurück zur Bibel, zurück, was die Bibel sagt. Das ist kein altes Buch, das ist Gottes Wort. Und wir müssen erkennen, wer das nicht tut, der kommt dabei um. Also Schluss jetzt mit der Hurerei. Wer gehurt hat, hure nicht mehr. Hören Sie damit auf. Leben Sie nach dem Worte Gottes. Aber trotzdem die Menschen das wissen, gehen sie weiter mit der Sünde, anstatt Schluss zu machen. Nur der ein Ohr hat und ein Herz, das aufzunehmen, was Gottes Wort sagt, und in Buße und Reue zu Gott kommt und sagt, Gott, vergib mir, ich habe gesündigt und aufhört mit der Sünde, dem wird es gelingen. Sie brauchen nur noch einmal zu sündigen und dann können Sie zum Opfer werden. Nehmen Sie die Warnung an. Aber trotzdem Sie das wissen, stürzt die Welt ins Verderben. Das Wissen ist nicht genug. Jesus gebietet seine Lehre, sie zu halten. Nun, wie wird das gemacht? Ezekiel 36, Vers 26 und 27 sagt der Herr, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und aus euch Menschen machen, die meine Gebote halten. Es ist eine Sache, wenn die Gebote außerhalb sind und eine andere Sache, dass sie im Herzen sind. Bei uns in Afrika sind wir sehr primitiv und gebrauchen auch primitive Beispiele. Da sagen wir zum Beispiel, wenn man ein Schwein nimmt und wäscht das und putzt das und pudet das und gießt auch kölnisches Wasser übers Schwein, riecht gut. Sperren Sie das im Haus ein, 3 Monate lang. Lehren Sie das Schwein, sich gut zu benehmen. Und dann, vielleicht nach 6 Monaten und nach 1 Jahr, lassen Sie das Schwein freilaufen. Wo geht's hin? Gleich in die Dreckpfütze hinein. Mit der Nase im Kot. Badet sich im Dreck. Warum? Weil es ein Schweineherz hat. Eine Ente kann man versuchen, sie zu lehren. Dass sie nicht ins Wasser geht. Aber schließlich geht sie doch ins Wasser. Das Huhn kann beim Wasserteig sein, aber geht nicht ins Wasser. Es hat ein anderes Herz. Hat einen anderen Sinn. Nicht wie eine Ente. Nehmen Sie eine Katze und lehren Sie die Katze, keine Mäuse zu fangen. Sie werden schließlich aufgeben. Es wird ja erzählt von einer Katze, die gelehrt wurde, war in einem Restaurant, in einem Hotel und wurde zum Waiter und hatte schließlich ein, was ist ein Tray auf Deutsch? Ein Tablett. Und bediente die Menschen. Und plötzlich kam eine Maus, da fiel das Tablett und da war sie hinter die Maus. Ja, das ist, wenn man eine Maus ist. Aber ich rede nicht von denen, die geistig krank sind und bilden sich ein, dass sie Mäuse sind. Sie wissen das ja, was in Europa gesagt wird von der einen Dame, die hatte das einfach im Kopf, dass sie eine Maus ist. Und dann haben die Menschen versucht, sie zu überreden. Du bist keine Maus, du bist ein Mensch. Schließlich sagt sie, da muss ich das glauben, weil ihr so sagt. Trotzdem, ich fühle, dass ich eine Maus bin. Und sich dann benahm wie eine Maus. Und herumrannte im Haus wie eine Maus. Und sich versteckte wie eine Maus. Sie sagt, Mensch, du bist ein Mensch, du bist keine Maus. Schau doch deine Beine an. Dein Leib. Du bist ein Mensch wie wir. Sag dir doch, dass du keine Maus bist. Du bist ein Mensch. Gut. Und ging die Person aus dem Haus und plötzlich lief sie herein wie eine Maus. Ja, was ist denn? Du weißt doch, dass du ein Mensch bist. Ja, das weiß ich, sie haben es mir gesagt. Aber wissen die Katzen es? Ja. Das ist nun ein krankhafter Zustand. Solche gibt es viele und haben viel Geduld nötig. Und Fürbitte und Gebet. Von dem rede ich nun nicht. Aber wenn Sie eine Katzennatur haben, im Herzen, dann nützt es nichts, wenn man auch 10-mal sagt, du sollst keine Mäuse fressen. Tut's trotzdem. So können wir auch unsere Jugend und unsere Kinder lehren. Aber wenn das Herz nicht verändert wird, nützt alles Reden nichts. Das Kind sagt nur, ich warte, bis ich 18 Jahre bin und dann gehe ich aus dem Haus. Und dann genieße ich das Leben. Was braucht es? Mehr als nur dem Kind zu sagen, Kind, Weltfreundschaft ist Gottes Feigschaft. Komm zu Gott, komm zu Jesus, du musst ein neues Herz bekommen, einen neuen Sinn. Das ist was, nur was Jesus schaffen kann in deinem Herzen. Komm zu ihm in Reue und Buße, wie der verlorene Sohn zum Vater und sag, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht wert, Gottes Kind genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Diener und Knechte. Aber der Vater sagte, bring das Schönste, das beste Kleid. Bring deinen Ring, bring Schuhe. Und da wurde der Sünder gekleidet. Er bekam ein neues Herz, einen neuen Sinn. Im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 10, da heißt es, ich will einen neuen Bund mit euch machen. Ich will mein Gesetz in eurem Sinn und in euer Herz schreiben. Das ist das Evangelium. dass der Mensch von innen von neuem geboren wird, ein neues Herz bekommt, dass Gott in ihm wirkt. Ein kleiner Junge, schwarzer Junge, der Elijah heißt, auf Deutsch Elia. Sein Vater war ein Heide und brachte viel Götzenopfer, brachte Opfer für die Verstorbenen. Die Zulus rühmen sich, dass sie kein Götzenbild anbeten, aber sie treiben Spiritismus, reden mit den Geistern der Verstorbenen. Und dann müssen sie Opfer bringen dafür. Die Mutter, die Frau also des Mannes und Mutter der Kinder, sie hatte ein Kind, war 11 Jahre alt, ein Mädchen, ein Sohn, 9 Jahre, und der Elijah, wie alt war der, war 7 Jahre. Die waren Christen. Eines Tages kam der Mann von Johannesburg zurück und sagte seine Frau, kündigte an, Frau, morgen schlachte ich eine Kuh für unsere verstorbene Mutter. Die rufen dann den Geist, um Schutzengel über ihr Haus zu sein, und beten die an. Und die Mutter rief die Kinder und sagt, Kinder, morgen will euer Vater eine Kuh schlachten für die Toten. Es bringt ein Opfer. Und wir müssen von dem Opfer Fleisch essen und von dem Bier, da wird immer Bier gebraut, auch von dem Bier trinken und von dem Zaubermittel trinken. Ein Zauberer kommt. Kinder, ich kann euch nicht sagen, was ihr tun müsst. Wehe, wenn sie den Kindern sagen, dass sie nicht essen sollen, kann sie den Knüppel auf den Kopf bekommen. Und sagt, Kinder, nun denken Sie sich, 9- und 7-jährige Buben, das Mädchen 11 Jahre alt, morgen schlachtet euer Vater eine Kuh und er will, dass ihr vom Götzenopferfleisch isst. Gott hat mir schon gezeigt, sagte die Mutter, was ich tun muss. Ich kann euch nicht sagen, was ihr tun müsst. Das müsst ihr wissen. Die Tochter, die verschwand, ging weg von Haus. Der 9-jährige Sohn ging zu seinem Onkel, ohne den Eltern etwas zu sagen. Die Mutter wusste auch nicht, wohin. Der 7-jährige Sohn, der sagte, ich werde mich verstecken. Als der Vater die Kuh schlachten wollte, sagte er, Frau, wo sind die Kinder? Ja, sagte, ich weiß nicht. Er sagte, wehe dir, wenn die Kinder nicht da sind. Ich kann die Kuh doch nicht schlachten. Jedes Kind muss von diesem Opferfleisch essen und von diesem Zaubermittel trinken. Wehe, wenn die nicht dort sind. Was sollte die arme Mutter? Sie wusste nicht, wo die 2 Kinder waren. Sie wusste aber, wo ihr 7-jähriger Sohn steckte im Land. Da sagte, Frau, geh hin und such die. Und ich wollte sagen, leider muss die Frau noch parieren bei den Zulus. Aber die muss gehorchen. Und das ist nicht leider. Die Bibel lehrt uns ja das auch. Gut, die Frau ging aufs Feld und da sah sie den 7-jährigen Sohn sitzen, aber man konnte ihn deutlich sehen, wie ein kleines Kind, das meint, es hat sich versteckt und hat nicht. Die ging dann hinaus und der Vater sagt, ich such du die Kinder, ich werde die aufsuchen. Sie ging heraus und sagt, Kinder, wo seid ihr? Sie sah natürlich den 7-jährigen, wo er war, aber machte, als ob sie ihn gar nicht sah. Und rief und sagt, Kinder, wo seid ihr? Euer Vater will euch haben. Und machte dann so, den Sohn zu zeigen, den 7-jährigen, dass er sich doch hinlegen soll. Der Vater wird ihn ja gleich sehen. Aber der Sohn, der saß da. Denn ist sie bis zu ihm gegangen und als sie bei ihm war, sagte sie, leg dich hin, der Vater wird dich sehen. und ging vorbei und rief: Kinder, wo seid ihr? Euer Vater will euch haben. Und kam dann wieder zurück. Und ein 7-jähriges Kind vergisst dann gleich, nach einiger Zeit, kam der Nachbarssohn, und der Sohn, der dachte wohl, jetzt ist alles schon vorbei, und begann zu spielen mit dem anderen. Und da kam der Vater heraus und sah ihn. Und ging auf ihn los und schlug ihn. Urfeigte ihn erst, eine harte Urfeige mit der Hand, dass der Sohn fiel, zog ihn in die Hütte hinein und schlug den Sohn. In der Gegenwart des Zauberers, um dieses Zaubermittel zu trinken. Nachdem erzählte der Sohn, der 7-Jährige, uns, was geschehen war. Wir sagten: Was hast du denn bloß gemacht? Er sagte: Ich wusste, das darf ich nicht. Das will Gott nicht. Wir sagten: Wie wusstest du das? Da sagte: Ich habe doch Gott im Herzen. Der redet doch zu mir. Er sagt: Ich habe gebetet und habe gesagt: Herr, nun hat mein Vater mich gefangen und schlägt er mich. Aber Herr, wenn er mich auch schlägt und wenn er mir dieses zu trinken gibt, dann schenke doch, dass ich eine eiserne Hand bekomme, dass ich meinen Mund halte und dass es dem Vater nicht gelingen wird, den Mund zu öffnen. Nachdem der Vater ihn furchtbar geschlagen hat und ihm zu trinken gab, machte der Sohn so. Der Vater wollte die Hand wegtun, die Hand ging nicht weg. Der Vater hat ihn noch mehr geschlagen, bis der Zauberer gesteuert hat und hat gesagt: Lassen Sie Ihren Sohn, der kommt dabei um. Wenn es nicht will, lassen Sie ihn. Kam der Zauberer zur Rettung des Kindes. Nachdem der Vater denn das Opfer gebracht hatte und die Kinder nicht daran teil hatten, abends spät kam dieser kleine Sohn zu seinem Vater und sprach mit dem Vater über den Herrn in solcher Art und Weise, dass der Vater sagt: Das Kind kam zu mir ohne irgendeine Bitterkeit oder Nachtragen. Das können wir von den Kindern lehnen. Kein Nachtragen, kein Groll. Erzählte ihn vom Herrn und sagte: Vater, der rechte Weg ist der christliche Weg. Jesus ist für dich gestorben. Du musst den Herrn folgen. Und dann sagte er: Vater, erlaube mir, dass ich zur Missionsstation gehe und dort in die Schule gehe, die Schule besuche. Denn in der Schule wurde dieser kleine Junge furchtbar traktiert. An manchen Orten ist es so, Sie wissen ja, was die Hitlerzeit ist. Da wurde ausgerufen: Heil Hitler, wenn die Kinder in die Schule gingen und so weiter. Das, was zu Hitlers Zeiten geschah, geschieht heute in Afrika an vielen Orten. Wer nicht mitmacht mit der Partei, wer nicht so macht und sagt, die Erde gehört uns, der wird geschlagen, der wird bestraft, der hat keine Rechte. Manche Kinder konnten nicht in die Schule, weil sie nicht bereit waren, das zu tun. Und dann wird gesagt, der Weiße ist ein Hund. Und dieser kleine Junge, der kennt nun keine Weiße, der kennt mich. Da sagte: Dafür werde ich mein Leben geben. Der Erlustegen ist kein Hund. Das ist ein Verkündiger des Evangeliums. Ich sage nicht, dass der Weiße ein Hund ist. Und dafür wurde dieser Kleine tagtäglich geschlagen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, die das Herz brechen. Aber in Europa heißt es, das sind christliche Organisationen. Das sind Christen, seine christliche Bewegung. Man weiß nicht, was, ob der Europäer schon Hitler vergessen hat. Wird Gesangbuch genommen und das Lied Jesu, der Name Jesu wird ausgestrichen und der Name des Führers singetan. Evangelium wird ausgestrichen und der Name der Partei. Und dann heißt es, wie wird es sein, wenn wir dort eingehen? Lasst mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Da wird der Führer getan. Mein Herz ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu empfangen, den Führer. Wann werde ich kommen, dass ich dort in die goldenen Gassen hineingehe? Der Himmel ist das Parlament. Für die Schwarzen ist es nicht leicht, ein Christ zu sein. Vielleicht ist das der Grund, warum sie so ernst nehmen mit ihrem Glaubensleben. Dann verschwindet Halbheit. Dann muss man sich entscheiden, bin ich bereit, ein ganzer Christ zu sein oder nur ein halber? Manche werden natürlich rückfällig und machen Kompromiss. Aber dieser kleine Sohn, der sagte, Vati, lass mich doch bitte dorthin gehen. Und das traf des Vaters Herz, sodass der Sohn heute auf der Missionsstation zur Schule geht. Das kann Gott schaffen. Das hat die Mutter ihm nicht gelehrt. Das hat Gott in seinem Herzen bewirkt. Sehen Sie, dass Gott dieses Wunder tut, dass er den Menschen ein neues Herz gibt, einen neuen Sinn. Seine Gebote nicht nur auf Steinetafel schreibt, Steinetafel, sondern aufs Herz. Das kann Gott schaffen. Lehret sie zu tun und zu halten, was ich euch befohlen habe. Dazu gehört dieses göttliche Wunder. Wir hatten ja den Professor Barnard bei uns in Südafrika, der berühmt ist wegen seiner Herzoperationen. Augenblicklich ist er in Amerika. Dann sagten wir, ja, wir haben einen Chris Barnard, aber wir haben auch einen Herrn Jesus. Der macht noch eine größere Herzoperation. Haben Sie schon ein neues Herz bekommen oder nicht? Es hat nicht viel Sinn, dass man Ihnen sagt, tun Sie das nicht und tun Sie das nicht. Darf ich mal ein kleines, nichtiges Beispiel gebrauchen? Sehr oft auf der Missionsstation kommen Menschen, Alkoholiker und so weiter. Wenn die kommen, dann sagen sie, bitte, sagt uns nicht, dass wir das Rauchen aufgeben sollen. Ich weiß, dass es schädlich ist, aber bitte sagt mir, das Saufen ja, aber nicht das Rauchen. Sie sagen, wir können nicht so ohne leben. Wir können nicht. Und wissen Sie, dass immer mehr ans Licht kommt. Die Ärzte haben jetzt festgestellt, dass beim ersten Zug, wenn man eine Zigarette anzündet, man über 4000 verschiedene Arten Chemikalien einatmet, die den Leib schaden. Es ist so weit, dass die südafrikanische SAA Fluggesellschaft gesagt hat, so in Südafrika in den Flugzeugen wird nicht mehr geraucht. Das ist aber zur Not vieler Menschen. Man sitzt im Flugzeug, dann gehen Sie, suchen eine Ecke, am liebsten in der Toilette oder wo. Warum ist diese Sucht danach? Sie haben ein Experiment gemacht, einen Test mit 91.000 Frauen, die nicht rauchen, nur der Mann raucht und die darunter leiden. Also braucht man nur in der Gegenwart sein eines Rauches. Da könnte man viel drüber sagen. Der Rauch des Tabaks hat die Anziehungskraft, um diese Gifte anzuziehen. Die setzen sich am Rauch. Und wenn man die einatmet, die würden sich an der Wand oder auf den Boden setzen. Aber im Rauch, und das atmet man ein. Viele sagen, wir wissen es, dass es uns schadet. Aber was können wir dagegen tun? Aber Gott kann das Herz ändern. Der Gott kann das hinwegtun. Dafür brauchen wir Jesus. Da brauchen wir uns nicht mit herumzuschlagen, sondern zu Jesus kommen und zum Kreuz mit unserer Sündenschuld und ihm dieses Laster bringen und sagen, Herr, mache uns frei, befreie uns, dann schafft er es. Das war nur ein Beispiel. Sie wissen ja, was Sünde ist, ob es nun Fleischeslust ist, Augenlust, in ihrer Gedankenwelt, Sie wissen ja, wenn Sie wissen wollen, wer Sie in der Tat sind, in Wirklichkeit, Sie sind das, was Sie denken. Ihre Gedankenwelt ist ein wahres innere Bild von Ihrem Wesen. Dann kommt man zu Jesus, der gibt uns einen neuen Sinn, der gibt uns ein neues Herz. Wenn er ins Leben kommt, ein Missionar war bei einer Familie immer zu Gast. Die Frau war gläubig, der Mann aber nicht. Der war ein Säufer. Aber er hatte nichts dagegen, dass seine Frau in die Kirche ging. Solange sie ihm nicht bat, um mitzugehen. Und er sagte auch, der Missionar kann immer kommen und hier übernachten. Und die Frau hat sehr viel für den Mann gebetet. Der Missionar auch. Eines Tages meinte der Missionar, dies könnte vielleicht das letzte Mal sein, dass ich hier durch diesen Ort ziehe. Und da hat er mit dem Mann gesprochen und sagt, wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen Jesus in Ihrem Herzen. Dass er Ihnen ein neues Herz gibt. Er ist es, der in einem Menschen schafft. Er ist der Anfänger und Vollende unseres Glaubens. Sie brauchen Jesus in ihrem Herzen. Und zum großen Erstaunen des Missionars öffnete dieser Säufer sein Herz dem Herrn und bat dem Herrn um ein neues Herz und sagte, Herr, nehme die steinerne Herz aus meinem Herzen, aus meiner Brust. Gib mir ein weiches Herz. Gib mir einen neuen Geist. Der Missionar ging zu der Frau und sagt, ich habe gute Nachricht. Dein Mann hat den Herrn aufgenommen, in sein Herz geschlossen. Oh, die jubelte. Er sagt aber, sag ihm nicht, dass ich ihnen gesagt habe. Schweigen. Und die Frau jubelte. Was ihr so Freude machte, war dieses, dass sie jetzt keinen besoffenen Mann mehr hatte. Und jeden Abend musste sie eine Flasche Alkohol auf dem Tisch haben, trotzdem sie arm waren. Alles ging die Kehle herab. Und er litt darunter. Und sie sagte ihm, das ist nicht gut. Und an Worten fehlt es bei manchen Frauen nicht. Sie konnte ihm manche Bußpredigten halten. Aber da schließlich sagte, schweig, ich will nichts mehr wissen. Und sie sagte, so, nun hat das ein Ende, dass ich die Alkoholflasche auf den Tisch setzen brauche. Den Abend hat sie wunderbares Speiseessen vorbereitet für ihn. Aus Dankbarkeit und Freude. Sie konnte es nicht verbergen, ihre Freude. Der Tisch war wie für einen König. Und als er saß am Tisch, da sagte Frau, wo ist die Flasche? Sie sagt, ach, aber du... Wollte ihm gleich sagen, er ist doch ein Christ. Und dann hielt sie plötzlich an. Da schlug er mit der Faust auf den Tisch und sagt, bring mir die Flasche. Sie wollte wieder reden. Ja, aber bist du denn nicht ein Christ geworden? Das geziemt sich nicht. Er schaute sie an und sagt, bring die Flasche schnell. Und dann ist sie gerannt, weil sie wusste, das ganze Essen wird vom Tisch fliegen. Auf den Boden oder gegen die Mauer, wenn sie nicht pariert. Sie lief hin, brachte die Flasche, stellte sie neben ihn. Mit dem Glas. Sie sagte, Herr, ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, du bist in sein Herz gekommen. Alles vergeblich. Wie lange soll ich noch mit solch einem Mann das aushalten? Aber dann begannen sie zu essen. Der Mann nahm die Flasche, goss das in das Glas, fasste das Glas und wollte das Glas heben zum Mund. Und als er das Glas heben wollte, setzte es zurück. Sie guckte nur seitwärts, als ob sie nichts sah. Nach einiger Zeit, da nahm er das Glas zum zweiten Mal und setzte es wieder nieder. Sie dachte, was geht da wohl los? Nach einiger Zeit zum dritten Mal. Aber sie ließ es nicht merken, dass sie das sah. Nach dem dritten Mal tat er sein Glas nieder und sagt, der Chef sagt nein. Der Chef im Innern sagt nein. Das war das letzte Mal. Da hat er die Flasche genommen und die Toilette gegossen. Manche bedauert das und sagt, wie ist das bloß möglich? Solchen Unsinn. Aber das geschah. Wenn der Chef nein sagt, was sollen wir dazu sagen? Wenn der Chef nein sagt, darum schreiben wir nie Menschen etwas vor. Nie, das tun wir nicht. Es ist kein Mensch in der Welt, der sagen kann, Erlustegen hat mir gesagt, tu dies oder tu das. Wenn ein Mensch zu mir kommt, dann sage ich ihm, du, ich bin im Hintergrund. Wenn er mit einem Problem kommt oder mit einer Frage und sagt, was für Rat hast du, dann sage ich, du, erstens bin ich nicht dein Herz, zweitens bin ich nicht der liebe Gott, darum kann ich dir nicht sagen, was zu tun. Aber ich werde dir sagen, was du tun sollst. Geh in dein Kämmerlein, bitte Gott um Weisung, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, und tue das, was er dir sagt. Und ich bin überaus dankbar, dass in all diesen Jahren es kein Mensch in dieser Welt gibt, der sagen kann, der Erlo hat so gesagt. Tue ich nicht. Einige haben das gegen mich und sagen, du hilfst Menschen ja nicht. Ich sage, geh hin, bitte. Ich werfe, das ist meine Pflicht, den Menschen auf den Herrn zu werfen. Sie sind nicht von mir abhängig, von Gott. Ich gehe fort wieder. Morgen Abend ist, so Gott will, ist der letzte Dienst. Mit mir können Sie nicht leben. Der Einzige, der bei Ihnen sein kann, ist Jesus Christus, der gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe ist und der verheißen hat, ich werde mit euch sein bis ans Ende. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Was sagt dir Gott? Was sagt dein Chef? Und wenn er dir das gesagt hat, kannst du kommen und wir nehmen die Bibel und prüfen es, ob es stimmt. Wir sollen ja alles prüfen. Aber vorschreiben kann ich nicht. Dazu bin ich nicht berufen. Und dazu bin ich auch nicht bereit. Es gibt manche törichte Seelsorge, die den Menschen vorschreiben. Eine Frau in großer Not kam, wusste nicht ein und aus, sagt, ich litt unter meinem Mann, ging zu einem Seelsorger. Da sagte der Seelsorger mir, eines wünsche ich dir, dass ich dich mal einmal trauen könnte mit einem anderen Mann. Sie ließ sich scheiden, hat einen Mann, anderen Mann geheiratet und dieser Gottesmann hat diese getraut. Wir in Afrika sagen, in der englischen Sprache, da ist er aus der Bratpfanne ins Feuer gegossen. Was sagt man auf Deutsch? Sie haben auch ein Sprichwort. Vom Regen in die Traufe. Ja, schlimme geworden. Und da kamen sie zu mir in ihre Not. Was? Ich sage, du hast einen Fehler begangen. Die Bibel sagt über und über, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist ihm sagt. Wir müssen eins Rechenschaft ablegen vor Gott. Was sagt er uns? Achten Sie darauf, was Gott sagt im Herzen. Wenn wir nur ein Ohr hätten zu hören nach Gott, würden wir bewahrt werden vor manchem Bösen. Und dieser Mann wurde frei. Er sagte, der Chef sagt nein. Und dann musste er hören. Vor kurzem kam eine Frau zum Glauben. Wir haben in der letzten Zeit außerordentliche Wunde erlebt. Viele Bekehrungen. Nun in einem Gebiet, das im Singa heißt, sind viele Heiden. Und diese Frau, die jetzt zum Glauben kam, ist wie ein paar Männer zusammen, so stark. Das hat sie auch schon unter den Weißen gegeben. Ich denke da an eine Frau, die mit dem Besenstock ihren Mann vertrieben hat. Und dann ist er unters Bett in einen Schlafraum gegangen und stand da mit ihrem Besenstiel und sagt: Mann, ich sage dir, komm heraus. So sagt er, ich werde dir zeigen, dass ich der Mann im Haus bin, ich komme nicht heraus. Aber solche Frauen gibt es. Und diese Frau ist eine grobgebaute, große, starke, energische Frau. Mancher Mann kann sich glücklich schätzen, dass er nicht solch eine Frau hat. Aber glücklicherweise ist der Mann auch kein Pantoffelheld. Aber dann gibt es Krieg. Die Zulus sagen bei uns in Afrika, wenn zwei Bullen in einem Stall sind, dann gibt es Krieg. Aber sie hat ihm 7 wunderschöne Kinder in diese Welt gebracht. Und neulich, was tut diese Frau? Sticht ihren Schwager. Hat sich mit ihrem Schwager verkracht, hatte keine Knüppel, die hat manchen Mann geschlagen und vertrieben. Holt ein Messer heraus und sticht ihren Schwager. Musste ins Spital, glücklicherweise hat es nicht das Herz getroffen und er ist mit dem Leben davongekommen. Als er aus dem Spital war, hatte seine Schwägerin verklagt beim Stammeskönig. Der Mann war in Johannesburg, musste zurückkommen und er sagt so: Jetzt ist es mir aber endgültig zu viel. Ich lebe länger nicht mit dieser Frau. Ich bringe die jetzt um. Aber ich gehe mit zur Klage und will hören, was der König sagt, was das Urteil sein wird. Und wenn er die nicht bestraft, dann erschieße ich sie auf dem Heimweg. Und wenn die Zulus das sagen, dann tun sie es. Sie tun das. Nicht weit von uns entfernt sind fast zwischen 100 und 200 Menschen in diesen Monaten so ermordet worden. Das ist nichts Großes für die, einen Menschen umzubringen. Sie rühmen sich des, dass sie Männer sind, wenn sie schon einige umgebracht haben. Sonst sind sie noch keine wahren Männer und keine Helden. Der Mann sagte: Ich nehme meinen Revolver mit und auf den Heimweg erschieße ich meine Frau. Ich habe jetzt genug, mir ist die Nase jetzt voll von dieser Frau. Sie ging hin, sie musste vor dem König mit seinen Ratgebern erscheinen und wurde Zeugnis abgelegt und dann kam das Urteil. Der König sagte: Frau, du bist schuldig, du musst bestraft werden. Und dann ein seltsame Strafe. Nachdem sagt der König: Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Das erste Mal, dass ich solch ein Urteil gesprochen habe. Da sagte der König: Die Strafe ist diese. Von heute ab müssen Sie in jeden Gottesdienst gehen. Der Mann, der sagte sich, das ist ein seltsames. Jeden Gottesdienst, jedes Mal in die Kirche, wenn es einen Gottesdienst gibt, sagt: Was ist das wohl? Er war auch noch nie in einem Gottesdienst. Auf den Heimweg sagte: Warte, die bringe ich nicht um. Ich will mal sehen, was das mit sich bringt. Das muss doch etwas sein, wenn der König sie so bestraft, dass sie jedes Mal in den Gottesdienst gehen muss. Was da wohl vor sich geht im Gottesdienst. Und dann musste der Mann wieder zurück nach Johannesburg. Und der Mann sagte: Ja, Frau, du weißt, was du tun musst, dass die Strafe ist, jedes Mal in den Gottesdienst. Den ersten Sonntag ging die Frau in den Gottesdienst. Aber er war wie eine Ente, das Wasser, das floss einfach herab. Du sagst, ich weiß selber nicht, wovon ich hier bin. Was sagt der Prediger? Hat nichts verstanden und ging dann wieder zurück. Das nächste Mal, den nächsten Sonntag, saß, ich weiß nicht warum. Das ist meine Strafe. Was soll ich da? Was suche ich da? Saß sie denn wieder sorgfältig, musste von A bis Z alles mit, bis Z alles mitmachen. Denn der König, der kommt auch in den Gottesdienst. Die Männer, die sehen, wenn sie nicht da ist, das ist ja ihre Strafe. Sie muss jedes Mal in den Gottesdienst. Und den dritten Gottesdienst, da traf das Wort Gottes sie wie ein Blitz aus dem Blauen. Ihr Herz zerbrach. Sie sagte, plötzlich erkannte sie ihre Sündhaftigkeit. Plötzlich strahlte das Licht vom Himmel auf ihr Leben. Und alles wurde Licht. Es wurde Licht. Und sie erkannte, welch eine Sünderin sie war. Und sie weinte und schluchzte wie ein kleines Kind im Gottesdienst. Sie wusste selber nicht, was mit ihr los war. Sie war doch so männlich und so stark. Und da war sie butterweich. Der Prediger ging zu ihr. Sie sagt, ich bin eine Sünderin. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe ein gottloses Leben geführt. Bete für mich, dass der Herr mir ein neues Herz gibt und einen neuen Geist. Dass ich Gottes Wort halte. Und da kam sie zum Glauben, vor einigen Tagen. Ihre älteste Tochter gleich darauf kam zum Glauben. Eine Tochter, die mit dem Zauberer zusammengearbeitet hat, die ihren Chef das Haus abgebrannt hat, dreimal angezündet hat, sind keine kleinen Sachen. Da kam sie zum Glauben. Und sagt, Mutti, auch ich will eine Christin werden. Alle sieben Kinder sagten, wir bekehren uns. Dann kam der Mann von Johannesburg zurück und wollte nun seine Frau sehen, was der Gottesdienst nun geschaffen hat in ihrem Leben. Kam nach Haus, nach der ersten Nacht, den nächsten Tag ging er umher. Kam zu dem Prediger, dem Pfarrer der Gemeinde, und sagt, du, ich will dir eines sagen. Ich weiß nicht, wie der Himmel ist. Ihr Christen, ihr wisst ja, ich weiß es nicht. Aber wenn der Himmel so ist, wie meine Frau jetzt ist, und wie meine Kinder sind, dann will ich auch hinein. Das Leben war vollkommen verendet und ist vollkommen verendet. Sie ist gelehrt worden zu halten. Das Wort ist hineingedrungen ins Herz, hat ihr Leben von innen verendet. Sie geht umher und bittet um Verzeihung. All die Männer, die sie geschlagen hat. Sie bittet um Vergebung gegen die sie gesündigt hat, mit ihren Taten. Versöhnte sich mit dem Schwager. Und dank Gott für einen König, der sie gestraft hat, in den Gottesdienst zu gehen. Das war die Strafe. Und sie sagt, das hat ihr das Leben gebracht. Und der Mann ist in der Zwischenzeit auch zum Glauben gekommen und sagt, wenn der Himmel so ist, wie meine Frau jetzt ist und wie meine Kinder sind, so wie unser Familienleben ist, dann will ich auch hinein. Der Befehl Jesu an seine Jünger, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Möge Gott schenken, dass wir haltende Christen sind. Nicht Christen, die alles wissen, aber nicht das halten, sondern Christen, die schlicht und einfach halten alles, was Jesus uns befohlen hat. Solche Menschen braucht die Welt heute. Möge Gott schenken, dass sie zu denen gehören. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Evangelium, für den neuen Bund, wo es nicht mehr heißt, du sollst nicht die Ehe brechen und die Ehe wird gebrochen. Du sollst nicht zürnen und der Mensch wird zornig. Du sollst nicht afterreden, du sollst nicht töten und der Mensch geht mit seiner Bosheit und Ungerechtigkeit weiter. Wir danken dir, dass du das Herz und die Sinne des Menschen ändern kannst. Dass du das alte Herz herausholst und den Menschen ein neues schenken kannst. Dass du den bösen Geist herausnimmst und den Menschen einen neuen Geist schenkst. Wir danken dir dafür. Und danken dir auch und loben dich, dass auch heute Abend jeder frei und willkommen ist, um zu dir zu kommen, um ein neues Herz, deinen neuen Geist geschenkt zu werden. Und dass du dein heilig Wort und deine Gebote und deine Gesetze aufs Herz schreibst und im Sinn des Menschen, sodass jede deine Gebote hält. Dass es nicht mehr nötig ist, dass ein anderer sagt, tue das, sondern dass das von innen herauskommt. Amen.